Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der Rest ist stiller von der Bedeutung des Schweigens in unserer Gesellschaft. Ein Feature von Heiner Kiesel.
Man kann nie hundertprozentig sicher gehen, dass das eigene Schweigen als Schweigen angenommen wird.
Ich glaube, dass es schon zusammenpasst dahingehend, dass also nicht ausgemacht ist, dass die Politiker besonders erfolgreich sind, die zu allem etwas zu sagen haben.
Digitalgiganten, die die Kommunikationsströme von Milliarden von Menschen regulieren, die eines definitiv nicht wollen, das Schweigen, die Stille.
Ja, mein Zugang zu solchen Themen ist immer erstmal der, dass ich nicht über das Schweigen spreche, weil man dann nicht sehr weit kommt.
Hören kann ich nur, wenn ich schweige.
War das jetzt schon zu viel Ruhe? In einem Feature über das Schweigen sollte es auch mal ruhig sein. Es lässt sich viel über das Schweigen sprechen. Wahrscheinlich kann man auch über das Sprechen schweigen. Aber wissen die Angeschwiegenen dann wirklich, worum es geht? Und genau jetzt. Sie hören Radio. Schweigen? Eigentlich können sie das überhaupt nicht wollen. Sie schalten ein, streamen, ja gerade weil sie etwas hören möchten. Schweigen und Stille sind dann eher eine Zumutung. Da gibt es Grenzen. Auch technisch. Was geht eigentlich?
Hallo.
Ein mit Monitoren und Schaltpulten üppig ausgestatteter Raum im dritten Stock des Funkhauses. Der Schaltraum. Die Schaltmeisterin hat die Anzeigen ständig im Blick.
Ja, hallo, mein Name ist Monika Brumund und ich arbeite seit 2005 hier im Schaltraum.
Brumund und ihre Kolleginnen sorgen dafür, dass alle Gäste und Korrespondenten in die richtigen Studios geschaltet werden und achten darauf, dass alles, was von dort ausgestrahlt wird, auch draußen ankommt. Die grünen und gelben Balken der Anzeigen zucken auf und ab. So soll es sein. Überall ist Bewegung, überall läuft was. Digital und analog. Welche Möglichkeiten zum Schweigen im Radio gibt es?
Also, wenn eine abrupte Stille auftritt, eine ungeplante, dann haben wir erstmal ein Störmeldesystem, was nach 30 Sekunden anspringt. Das ist erstmal für mich der Hinweis, guck mal bitte nach, was da gerade am Dampfen ist. Und dann haben wir so einen Silent-Detektor, der nach 4 Minuten anspringt, wenn man nicht reagiert, der dafür sorgt, dass zum Beispiel auf unsere Frequenzen das Kölner Programm kommt oder umgekehrt, falls Köln nicht sendet, unser Programm auf die Kölner Frequenzen geschaltet wird.
Dass ein Nichts transportiert wird, um etwas mitzuteilen, ist eher nicht vorgesehen. Allerdings, das System reagiert erst bei minus 60 Dezibel. Das wäre dann 128 Mal leiser als Atmen. Nichts, was der Mensch irgend hören könnte.
Dann gibt es natürlich auch noch die geplanten Stillen. Dann rufen wir natürlich unsere Erdfunkstelle Usingen an und bereiten auch die Kollegen dort vor Ort vor, dass es keine Havarie oder sonst was ist, sondern eine geplante Stille und dass die nicht in Panik verfallen und irgendwelche Maßnahmen einleiten, die ja dann nicht gewollt sind.
Also ist im Radio technisch durchaus einiges möglich an Stille. Und menschlich? Es kommt nichts und doch soll eine Botschaft verstanden werden? Da reagiert jeder unterschiedlich. Aber die Schaltmeisterin Monika Brumund traut den Hörern und Hörerinnen dieses Programms einiges zu. Spannend.
Also da wir wirklich ein Kulturprogramm sind und auch alle Farben der Kultur abbilden, die es ja gibt, unter anderem eben auch neue Musik oder Hörspiele, Feature, wo ja oft Stille auch eine Komposition ist, würde ich sagen, haben die eine größere Hemmschwelle wegzuschalten, sondern die können es aushalten.
Vielen Dank, Frau Brumund.
Ja, gerne. Immer wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Schweigen wird eher negativ oder defizitär definiert als nicht reden oder nicht mehr reden. Das heißt, es wird als Negativfolie oder als Ex-Negativo über das Reden definiert. Und man könnte deswegen auch meinen, und das ist auch eine kleine Schwachstelle in der Linguistik, dass es deswegen aus sprachwissenschaftlicher Sicht eigentlich nichts gibt, was man untersuchen könnte, weil Schweigen ja de facto materiell ein Nichts ist. Es ist das Nicht-mehr-Reden. Ich bin Sina Lautenschläger, ich bin Linguistin und beforsche gerade Schweigen in digitaler, schriftlicher Kommunikation.
Aus Sicht der Sprachwissenschaftlerin ist das Schweigen ein unterschätzter und von ihrer Disziplin lange nicht ausreichend untersuchter Aspekt unserer Kommunikation. Dass es die Menschheit schon lange beschäftigt, machen die Äußerungen von Denkern seit der Antike deutlich. Plutarch empfiehlt es. Ludwig Wittgenstein schließt seinen Traktatus so ab. Der Anthropologe Christoph Wulff sieht das Schweigen als den Horizont, vor dem sich alles Sprechen abspielt. Es ist die Kombizange im Werkzeugkasten der Spiritualität. Multifunktional und dimensional.
Schweigen, das macht es ja so interessant, ist wie so eine Knetmasse, wie sowas, was einem so durch die Hände flutscht. Es ist da, man kann es aber trotzdem nicht richtig greifen, aber irgendwie kann man es doch richtig greifen und richtig interpretieren, sonst würden wir es nicht so häufig einsetzen.
Schweigen ist wirklich schwer in den Griff zu bekommen. Bleiben wir bei der Linguistik. Es handelt sich um mehr als Pausen zwischen Wörtern und Satzteilen. Sprache wird oft als ein System beschrieben, bei dem mit einer begrenzten Menge an Zeichen, seien es Laute oder Buchstaben, fast alles ausgedrückt werden kann. Aber Schweigen kann das irgendwie auch. Mit immer demselben Nichts. Manchmal können sich die Beteiligten noch über nonverbale Zeichensysteme verständigen. Ein Augenzwinkern, ein mürrisches Gesicht. Lautenschläger spricht hier von einem expliziten Schweigen. Oder aber, sie beobachtet das vor allem bei schriftlicher Online-Kommunikation, da wo jede Gestik und Mimik, jede hörbare Reaktion fehlt, herrscht absolutes Schweigen. Der gemeinsame Kommunikationsraum fehlt. Je weniger Kontext Schweigen hat, desto ominöser wird es, desto gewagter sein Einsatz.
Man kann nie hundertprozentig sicher gehen, dass das eigene Schweigen als Schweigen angenommen wird. Man kann ja erst überprüfen, ob das eigene Schweigen als Schweigen interpretiert wird, wenn das Gegenüber, das man anschweigt, entsprechend reagiert. Wenn aber das Gegenüber auf mein Schweigen wiederum mit Schweigen reagiert, ist das ein erfolgreiches Schweigen? Ich weiß es nicht.
Das Paradoxe am Schweigen ist, dass es erst wirklich geklärt werden kann, wenn es gebrochen wird. Zu unsicher? Aber ein Riesenpotenzial. Es kann mehr als geschliffene Reden. Das Schweigen sinnvoll einzusetzen, diese Möglichkeit nutzen wir auch bei neuen Kommunikationswegen, wie zum Beispiel beim Chat im Internet. Die Linguistin ist so auf ihren aktuellen Forschungsgegenstand gestoßen.
Ich hatte eine Freundin mit ganz schlimmem Liebeskummer und mittlerweile hat man ja auch diverse Apps, über die man kommunizieren kann, sei das über Instagram oder Facebook Messenger oder über WhatsApp. Und besagte Freundin war unglücklich verliebt und dann kamen eben solche Sachen auf wie, ich sehe doch, dass der online ist, warum schreibt denn der mir nicht? Oder er hat bei Instagram was gepostet, er muss sein Smartphone in der Hand gehabt haben, aber mir hat er nicht geantwortet. Ah, was ist denn da los? So, und da bin ich dann hellhörig geworden, dachte mir so, ja, das ist ein Thema, mit dem man sich mal befassen muss, vor allen Dingen, vielleicht sogar vor allen Dingen, das ist meine Hypothese, eben durch die Mediatisierung und durch die Digitalisierung, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben zu kommunizieren und wo, das ist meine These, wo mehr Reden möglich ist, ist automatisch auch mehr Schweigen möglich.
Lautenschlägers Untersuchungsmaterial zeigt, es ist nicht leicht zu ertragen. Kann doch nicht sein. Stimmt was mit der Technik nicht? Das ist oft der erste Verdacht, wenn die Antworten ausbleiben. Aus der offenen Frage wird eine bohrende. Stimmt vielleicht was auf der Beziehungsebene nicht?
Die Unterstellung, dass man schweigt, das wird einfacher, aber das bloße Stillsein, dieses Ich bin kommunikativ gerade nicht verfügbar und meine Nichtreaktion ist ohne Bedeutung für dich zu verstehen, das wird, glaube ich, schwieriger. Also ein Jenseits durch das Smartphone und durch die Apps, die wir haben, ist ein Jenseits einer Kommunikationssituation sehr schwer zu erreichen.
Gut, dann können wir ja mal loslegen. So, kommen wir in die Abteikirche. Gehen Sie gerade mal voraus.
aufrufen. Ja. Dann würden wir uns einfach an den Gästegarten gehen. Dann würden wir uns auch da so 5 Minuten hinsetzen und mal so auf sich wirken lassen. Okay?
Ja.
Hallo? Noch da? War das eine Zumutung? War das überhaupt Schweigen? Oder einfach nur Stille? Letzteres natürlich nicht im akustischen Sinn. Da war ja noch der Raumklang der Krypta im Benediktinerkloster Münster-Schwarzach am Main in Franken. Kann es überhaupt Stille zwischen Menschen geben, die kein Schweigen ist? Der österreichische Philosoph und Psychotherapeut Paul Watzlawick hat postuliert, dass wir nicht nicht kommunizieren können. So betrachtet bleibt auch jede unausgefüllte Möglichkeit des Sprechens nicht einfach leer, sondern ist mit Bedeutung gefüllt. Mit Schweigen.
Ich lebe im Moment alleine im Thomas-Mann-Haus. Da ist niemand außer mir. Ich schreite also durch diese gewissermaßen auratisch aufgeladenen Räume, in denen Thomas Mann mit seiner Familie gelebt hat. Und diese Stille, diese Ruhe, die hat einen eigenen Zauber. Und man denkt Gedanken, die man unter den Bedingungen der Totalablenkung sonst nicht gedacht hätte. Also die Atmosphäre der Stille ist potenziell zumindest eine ungeheuer stimulierende Atmosphäre.
Bernhard Perksen erlebt diese wohltuenden und inspirierenden Momente der Ruhe in Los Angeles. Er ist zu einem Forschungsaufenthalt dort. Ein Lob der Stille, des Schweigens. Eigentlich beschäftigt er sich mit dem Gegenteil davon.
Ich bin Medienwissenschaftler und beschäftige mich mit Fragen der Kommunikation und des Kampfes um Aufmerksamkeit, der Debatte über Empörung im öffentlichen Raum.
Wenn man eine Weile nachdenkt oder auch die einschlägigen Zitatensammlungen recherchiert, dann stößt man auf unzählige Aussprüche, die das Schweigen geradezu glorifizieren. Erfahrungsberichte von Schweigeseminaren aus dem Bekanntenkreis, die so toll waren. Feuilletonisten, die zum Innehalten aufrufen. Würde das alles wirklich beherzigt werden, gäbe es viele der Aufreger, der Skandale, der Entgleisungen nicht, mit denen sich Perksen beschäftigt. Aber so läuft das nicht. Wir sind Individuen, die beachtet werden wollen. Der sicherste Weg, Sokrates soll das gesagt haben, rede, damit ich dich sehe.
Also der Kampf um Aufmerksamkeit auf dem Medienmarkt wird härter. Es gibt eine eigene Emotions- und Erregungsindustrie, die nichts anderes tut, als permanent auf den viralen Hype zu zielen, auf den Aufmerksamkeitsexzess und den Aufmerksamkeitserfolg.
Die ist gestört, Alter, die braucht
sich doch mal einfach mal.
Mein Gesicht ist ein bisschen kantiger und männlicher geworden, aber der Oberkörper ist noch der gleiche.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wollte heute ein neues Tool ausprobieren. Das ist für mich neu. Das ist von so ein Tool.
Da sind die prominenten Akteure im öffentlichen Diskurs, die Angst haben müssen, dass sie vergessen werden, wenn sie sich nicht öffentlichkeitswirksam zu Wort melden. Die Medien, deren Geschäft es geworden ist, Aufregung zu verbreiten. Es ist laut. Das kann man kritisch sehen. Aber es bietet Vielfalt und Wahlmöglichkeiten, Meinungen und Ideen. Das wollen wir ja in unserem modernen Zusammenleben.
Auf der anderen Seite erleben wir gleichzeitig und eben darin besteht die eigentümliche Paradoxie, eine Vermachtung des kommunikativen Raumes, eine Refeudalisierung des kommunikativen Raumes, wie wir sie selten oder vielleicht noch nie in der Mediengeschichte gesehen haben. Die Zentrierung um ganz wenige Digitalgiganten, die die Kommunikationsströme von Milliarden von Menschen regulieren, die ihre eigenen Anreize setzen, die eines definitiv nicht wollen, das Schweigen, die Stille, die Nicht-Kommunikation, sondern die Überhitzung der Kommunikationsatmosphäre, um Menschen weiter auf ihren Plattformen zu halten. Schweigen muss man sich leisten können. Auch den Ausschluss des äußeren Lärms muss man sich leisten können. Schweigen ist in diesem Sinne ein eigenes Privileg.
Sie
Sie haben mich jetzt gehört, aber ich sage es natürlich gerne noch einmal.
Ja, die Antwort darauf möchte ich gerne nachschauen.
Ich kann jetzt zu dieser konkreten Frage keine konkrete Antwort geben.
Ja, und darüber hinaus bitte ich um Verständnis.
Und auf diese Frage habe ich genau das geantwortet, was ich geantwortet habe.
Ja, und habe dem nicht mehr hinzuzufügen.
Kann ich an dieser Stelle nicht Stellung nehmen.
Darüber hinaus kann ich Ihnen nichts mitteilen zu diesem Gespräch.
Wir berichten, wenn es etwas zu berichten gibt.
Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich von dieser Stelle dazu nichts mehr zu sagen habe.
Ich habe selbst den Wert des Schweigens nie unterschätzt, wenn es also um Punkte geht, zu denen man nichts sagen kann oder nichts sagen sollte. Und da hat mich immer schon also Wittgenstein überzeugt, der also zugespitzt hatte, indem er sagte, wozu man nichts sagen kann, dazu muss man schweigen. Das wird immer wieder missachtet.
Karl Lauterbach ist eigentlich keiner, der als großer Schweiger durchgeht. Bundestagsabgeordneter, Sozialdemokrat, Arzt und inzwischen auch Bundesgesundheitsminister. Einer, der redet und gesehen wird. Niemand saß im letzten Jahr häufiger in Talkshows. Und er war in der zurückliegenden Legislaturperiode der Politiker ohne Regierungsamt, der am häufigsten zu den TV-Nachrichten zugeschaltet wurde. Er sitzt unruhig in einem Kölner Straßencafé. Eben war noch ein Kamerateam da, schnell noch ein Telefonat. Und doch kann er schweigen. Am Vormittag hat er noch an einer hochkarätig besetzten Konferenz zur Pandemie teilgenommen, über die Stillschweigen vereinbart worden ist.
Also ich habe mich daran gehalten, verschwiegen zu sein, aus der altmodischen Denkweise, dass wenn ich mein Wort gegeben habe, dass ich mich gerne daran halte, zumindest dort, wo es geht. Und trotzdem wäre es so gewesen, hätten wir uns jetzt darauf verständigt, dass also über das, was wir besprechen, hier nicht geschwiegen werden muss oder man hätte sogar die Öffentlichkeit zugelassen, dann wäre das aus meiner Sicht besser gewesen.
Solange es nur kompetent und sachorientiert geschieht, kann dem Gesundheitspolitiker gar nicht genug geredet werden. Keine Geheimnisse, kein Verschweigen. Er bedauert, dass er in der kommenden Woche keinen Talkshow-Termin bekommen konnte.
Mein genereller Eindruck ist der, je öffentlicher die Sitzungen wären und je öffentlicher die Beratungen wären, desto besser wäre es auch für die Bevölkerung, weil die Bevölkerung sich dann sehr viel besser einbringen könnte in die Diskussion.
Es gehört sich für Politiker, sich für Transparenz auszusprechen. Sie stehen seit jeher unter einer Art Generalverdacht, wichtige Informationen zu verheimlichen. Das hat heute einen schlechten Ruf, war aber nicht immer so und hat eine lange Tradition. Das Verschweigen von ernsten, das Volk verunsichernden Informationen gehörte in der Renaissance zur fürstlichen Staatskunst. Heute passiert es nur noch selten, dass sich einer mit seinem Schweigen offen über alle anderen stellt, wie damals Helmut Kohl bei der Spendenaffäre.
Und so wie ich es verstehe, andere mögen es anders verstehen, gehört für mich und zu meiner Ehre, dass ich ein gegebenes Wort halte.
Der große Wandel in der Betrachtung des Schweigens beginnt mit der Aufklärung. Denn Dinge, über die man nicht spricht, lassen sich nicht klären, bleiben dunkel. Das behindert den Fortschritt. Schweigen bekommt einen schlechten Ruf. Etwas für Mystiker und Spiritualisten. Natürlich hörte das Schweigen nicht auf. Verschweigen. Ein Schweigen, das sich gerne hinter Wörtern versteckt. Man weiß nie genau, woran man ist. Und noch ein Vorteil, für den gerne Plutarch zitiert wird: Das Verschwiegene kann man immer noch aussprechen. Das Gesagte zurücknehmen ist unmöglich.
Es ist mir ein Anliegen, den Abgeordneten Auskunft zu geben. Das werde ich auch heute vollumfänglich machen, nach bestem Wissen und Gewissen.
Zurück zum Politiker Karl Lauterbach und dem Gespräch über Politik und Schweigen.
Und zu welcher Frage würden Sie gerne mal schweigen?
Zu welcher Frage ich gerne schweigen würde. Wieso ich also keinen besseren Listenplatz von Seiten der SPD bekommen habe.
Es gibt lange Pausen bei diesem Interview, aber keinen wirklichen Ansatz, sie zu klären. Vielleicht waren es die falschen Fragen, der Tag schon zu lang, oder ein ehrliches Unbehagen auf Fragen zu antworten, die nicht direkt sein Kompetenzbereich sind. Manchmal ist es wohl auch ein taktvolles Schweigen, wenn es um das Reden und Schweigen der Kollegen geht.
Ich habe doch noch eine Frage. Was hat Sie an dem Gespräch über das Schweigen interessiert?
Das Thema.
Es gibt aus dem ganz frühen Mönchtum ein Apophthegmata, das sind so Erzählungen, Anekdoten, Worte von den frühen Mönchen, die im 4., 5. Jahrhundert aufgeschrieben wurde. Und da wird erzählt, dass wenn da ein Schüler zu einem bewährten Altvater-Mönch kam, dass man dann nicht einfach miteinander gleich gesprochen hat, sondern man hat erst mal eine Stunde miteinander geschwiegen. Das hat beim Schüler ausgelöst, dass er erstens mal angekommen ist. Das zweite ist, dass er sich dessen, was er fragen wollte, selber noch mal bewusster wurde. Aber auch, dass der Altvater dann sich eigentlich einspüren konnte auf den anderen.
Als Einstimmung auf dieses Gespräch 5 Minuten schweigend sitzen in der Krypta und dann noch mal so lange im Garten des Klosters Münster-Schwarzach. Das liegt am Main zwischen Bamberg und Würzburg. Das war klar, dass es im Gespräch über das Schweigen mit Bruder Jakobus lange Pausen geben wird. Der Mann ist ein geübter Schweiger.
Also wir sind Benediktiner. Der Benediktinerorden gründet im ganz frühen Mönchtum. Benedikt wird angesetzt mit etwa um 480. Und er hat eine Regel verfasst und diese Regel hat ein eigenes Kapitel über die Schweigsamkeit. Die eigene Schweigsamkeit wird einmal natürlich damit begründet, dass man, wenn man spricht, dann natürlich Dinge sagt, die verletzen, die zur Sünde führen, also die dann irgendwie trennen. Trennen vom Menschen, trennen aber auch im Zugang zu Gott. Und deshalb soll der Mönch zunächst einmal schweigen.
Wer schweigt, sagt Bruder Jakobus, der ist erst einmal auf sich selbst zurückgeworfen. Der Benediktiner sieht in seinen Einführungskursen, dass das für viele anfangs schwer auszuhalten ist. Keine Ablenkung mehr. Dann würden die eigenen inneren Stimmen lauter. Schweigen bringe Körper, Seele, Geist ins Lot, beobachtet er.
Und aus diesem Selbsterkenntnis erwächst dann normalerweise ein Prozess der Selbstannahme. Das heißt, ich muss, je mehr ich das integriere und annehme und diese Stimmen zur Ruhe bringe, desto mehr entsteht eine größere Durchlässigkeit, Sensibilität, Feinfühligkeit, aber auch die Fähigkeit, intensiver wahrzunehmen. Und dass dann eine ganz große Sensibilität und Offenheit, je nachdem, dazu führt, dass ich nochmal in der Stille dann Erfahrungen mache, ja, die man dann mystische Erfahrungen nennt oder transpersonale Erfahrungen nennt oder Erfahrungen nennt, die dann in den großen Bereich des Religiösen gehen.
Das ist keine exklusive Domäne christlicher Mönche. Bruder Jakobus hat mit japanischen Mönchen im Zen-Kloster geschwiegen. Für religiöse, spiritistische Gemeinschaften überall auf der Welt ist das Schweigen eine wichtige Methode. Ein Weg zu Erfahrungen, die jenseits der empirischen Beweisbarkeit liegen. Das Eigentliche dieser Gewissheiten, ihre Fülle und Tiefe, ist nicht sprachlich vermittelbar. Mystik. Das ist der Bereich, auf den Wittgensteins berühmter Satz über das Schweigen zutrifft. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Es geht ihm nicht um nerviges, inkompetentes Geschwätz gewisser Zeitgenossen, sondern darum, dass sich bestimmte Sachverhalte nicht mit Sprache darstellen lassen. Über die kann man nichts sagen. Also muss man schweigen. Das könnte auch auf das Schweigen selbst zutreffen.
Ich kann mich mit Ihnen wunderbar über ein indisches Gericht unterhalten, wie das schmeckt, aber wenn Sie es noch nie selber gegessen hatten, im Mund hatten, dann bleibt das alles irgendwie eine Kopfgeschichte. Und so ist es auch mit dem Schweigen. Sich da wirklich mal drauf einzulassen und die Stille, zunächst einmal Stille entsteht dort, wenn ich sie höre.
Es ist eine zutiefst romantische Vorstellung, dass Verstehen und Verständigung tiefer und ursprünglicher werden, wenn sie über Schweigen geschehen. Dagegen lässt sich nichts sagen.
Wenn zwei Menschen sich kennenlernen, ein Paar werden, dann haben sie sich sehr, sehr viel zu erzählen. Aber irgendwann gehen sie vielleicht auch Arm in Arm, Hand in Hand, schweigend miteinander spazieren und dennoch ist in diesem Schweigen Beziehungsfluss.
Schweigen heißt ja auch, selbst nicht die Worte zur Verfügung zu haben, die da angemessen sind und auch noch die anderen zu erreichen. Also Dunbar Orr spricht von einer doppelten Mauer des Schweigens. Erstmal muss man das eigene Schweigen überwinden durch eine Sprache, die man findet. Und dann muss man die Mauer der anderen, das Schweigen der anderen überwinden, die das nicht hören wollen.
Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann setzt sich mit der Funktion des Schweigens auf gesellschaftlicher Ebene auseinander. Wie wirkt es dort? Wer kann, wer muss schweigen? Sie beschreibt die Grausamkeit der Sprachverweigerung mit einem Beispiel aus der neueren Literatur.
Peter Hertling in seiner Erinnerung an seinen Vater, Nachgetragene Liebe heißt das Buch, erinnert sich daran, dass ihm der Vater durch Schweigen Liebe entzogen hat. Für geringfügige Vergehen, die man halt als Kind so halt auch nicht umhinkommt zu tun. Diese Mini-Vergehen wurden geahndet dadurch, dass der Vater ihn manchmal bis zu einer Woche nicht angesprochen hat. Er hat ihn, wie Hertling das nennt, totgeschwiegen. Und das war für das Kind eine unglaublich traumatische Erfahrung. Das war schlimmer als Prügel.
Schweigen und Schweigen zu erzwingen sind Zeichen von Macht. Etwas wird nicht mitgeteilt oder verhandelt. Schutz und Repression. Täter schweigen. Opfer können ihr Recht nicht einfordern. Frauen haben lange darunter gelitten. Missbrauchsopfer und Minderheiten tun es immer noch. Und es ist so leicht und unauffällig, bei diesem Schweigen mitzumachen. Aber es macht einen auch zum Komplizen. Auch das schweißt eine Gesellschaft zusammen. Nach der Nazizeit war Schweigen die dominante Form der Vergangenheitsbewältigung in der Bundesrepublik. Warum hat es nur so lange gedauert, bis daraus Erinnerung geworden ist?
Da gibt es für Deutschland die Theorie zum Beispiel, dass die 4 Jahrzehnte nötig waren des Schweigens, um eine Transformation dieser westdeutschen Gesellschaft zu erreichen. Das konnte man nicht von heute auf morgen schaffen. Es brauchte auch einen Generationswechsel. Die Sensibilität der Gesellschaft musste sich ändern. Die Werte und Normen mussten sich ändern. Und in diesem Fall kann dann auch mal das Schweigen so etwas sein wie die Befähigung zu einer Veränderung.
So ganz geheuer ist Aleida Aßmann diese Theorie des transformativen Schweigens nicht. Gewiss braucht es auch Zeit für die Opfer, Worte für das erlittene Unrecht zu finden. Aber Schweigen bringt das nicht voran. Es hat die Tendenz, Verhältnisse zu konservieren, sagt die Kulturwissenschaftlerin.
Also in der Hierarchie ist es schwierig, als jemand, der weiter unten steht, Gehör zu finden. Und wenn ein gesellschaftliches Klima noch nicht vorhanden ist, dass diese Bereitschaft des Zuhörens oder des Würdigens und des Anerkennens dieser Opfer zulässt, wird auch kein Gehör möglich sein. Und auf diese Weise kann sich ein solches Schweigen über Jahrzehnte fortsetzen.
Wo wird geschwiegen? Wo schadet es? Wo wollen wir es? Schweigen in der Gesellschaft ist nicht per se fragwürdig. Es kommt auf den Kontext an, sagt Aleida Aßmann. Geteiltes Wissen über das, was man nicht sagen kann, Diskursregeln, Takt und Tabu, hilft, Verbundenheit zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft herzustellen.
Das Schweigen nivelliert viel radikaler, als dass alle sprechen dürfen. Jeder artikuliert sich anders und hat seine Techniken, um sich in Mittelpunkt zu spielen. Das ist uns in uns angelegt. Aber das gemeinsame Schweigen wäre ein gemeinsames Sich-Zurückziehen, aber in der Gruppe, als Gruppe. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in manchen Tagungszentren der Akademien oder so schon eingebaut wird. Aber man könnte es ja auch an der Uni und in anderen Kontexten ausprobieren, ob das eine zusätzliche Dimension des Zusammenseins erschließen könnte.
Nicht sprechen kann gut tun. Aber es ist deutlich, dass ein gutes Schweigen eines ist, das auf Augenhöhe und im Einvernehmen geschieht. Und im richtigen Kontext.
Qua meiner Profession mache ich ja auch fortwährend Geräusche oder sorge dafür, dass Geräusche entstehen und gesendet werden.
Ja.
Eigentlich ist das Schweigen ja mein Feind. Ich könnte es mal ganz persönlich sagen, also bei Stille verdiene ich kein Geld.
Ja, Sie müssen Ihren Beruf wechseln.
Der Rest ist Stille, von der Bedeutung des Schweigens in unserer Gesellschaft. Das war ein Feature von Heiner Kiesel. Regie Cordula Dickmeis, Technik Christiane Neumann, Redaktion Carsten Burtke. Es sprach Mirko Böttcher.